SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Heute mit mir. Mein Name ist Sophie Klein. Guten Tag. Im Nahen Osten passiert gerade einiges. Und das gleich in zwei Richtungen. Die USA und Israel haben ihre Verhandlungsteams aus Doha abgezogen. Die Gespräche über eine Waffenruhe im Gazastreifen sind damit erstmal auf Eis gelegt. Gleichzeitig hat Frankreichs Präsident Macron angekündigt, er will Palästina offiziell als Staat anerkennen. Auf Social Media hat er sich positioniert und gesagt, der Krieg im Gaza muss endlich ein Ende haben. In Israel und den USA kommt das, wenig überraschend, überhaupt nicht gut an. Was sagen die Nachbarländer Israels dazu? Das fasst aus Doha unsere Korrespondentin Nina Amin zusammen.
Ja, hier ist die Reaktion genau gegenteilig. Es gibt großes Lob. Saudi-Arabien beispielsweise ist jetzt kein direkter Nachbar, aber auf alle Fälle in der Region ein wichtiger Player, hat diese Entscheidung als historisch bezeichnet. Jordanien hat es auch gelobt, hat gesagt, das ist endlich eine Chance dann auf eine Zwei-Staaten-Lösung und ein Ende der Besatzung. Also auch aus Jordanien kam großes Lob. Und dann gab es jetzt auch noch von dem stellvertretenden Palästinenser-Präsident Hussein El-Scheich heißt er. Auch er begrüßte Macrons Ankündigung. Ja, aber wie gesagt, hier sind die Reaktionen eher positiv.
Palästina wird heute von etwa 140 von 193 UN-Mitgliedstaaten als Staat anerkannt. Darunter fast ganz Afrika, Asien und Lateinamerika. In Europa und Nordamerika ist die Anerkennung politisch umstritten und bislang eher eine Ausnahme. Während es im Gazastreifen weiter keine stabile Waffenruhe gibt und die Gespräche in Doha praktisch zum Stillstand gekommen sind, läuft parallel an einem anderen Brennpunkt die Diplomatie weiter. In der Türkei in Istanbul sitzen heute die E3-Staaten, also Deutschland, Frankreich und Großbritannien, mit dem Iran am Verhandlungstisch. Die Gespräche werden laut iranischen Angaben auf Ebene der stellvertretenden Außenminister geführt. Bei dem Treffen in Istanbul rechnet kaum jemand mit einem wirklichen Durchbruch im Atomstreit mit dem Iran. Das sagen zumindest viele Expertinnen und Experten. Trotzdem sind die Gespräche nicht ganz ohne Wirkung. Die europäischen Staaten können politischen Druck auf Teheran ausüben. Hintergrund ist das sogenannte Wiener Atomabkommen, das Mitte Oktober ausläuft. In dem Abkommen hat sich der Iran verpflichtet, sein Atomprogramm stark einzudämmen und internationale Kontrolle zuzulassen, um die Entwicklung von Atomwaffen zu verhindern. Im Gegenzug wurden wirtschaftliche Sanktionen gelockert. Bei Verstößen können sie aber automatisch wieder in Kraft treten. Während also in Istanbul um internationale Sicherheitsfragen gerungen wird, gibt es auf wirtschaftlicher Ebene schlechte Nachrichten. Dieses Mal direkt aus Deutschland. Es sollte ein Riesending werden. Tausende Jobs, eine Hightech-Fabrik und ein echter Boost für Magdeburg. Doch jetzt der Rückzieher. Intel hat offiziell bestätigt, dass die geplante Chipfabrik in Sachsen-Anhalt nicht gebaut wird. Warum der US-Konzern plötzlich abspringt? Dazu Nils Dams aus Los Angeles.
Schon im letzten Jahr haben sich Probleme abgezeichnet. Im September kündigte Intel unter dem damaligen Chef Pat Gelsinger an, die Pläne in Sachsen-Anhalt um 2 Jahre aufschieben zu wollen. Jetzt ist klar, eine Intel-Chip-Fabrik in Magdeburg wird nicht gebaut. 3000 Arbeitsplätze sollten entstehen, eine Investition von rund 30 Milliarden Euro. Die Bundesregierung hatte 2023 Zuschüsse von über 9 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Laut den neuesten Geschäftszahlen machte Intel im letzten Quartal einen Verlust von knapp 3 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz stagnierte bei knapp 13 Milliarden Dollar. Intel war einst der dominierende Chip-Hersteller, spielt aber auf zwei wichtigen Märkten kaum mehr eine Rolle. Smartphone-Bauer setzen auf Chips anderer Hersteller oder entwickeln, wie zum Beispiel Apple, gleich eigene Chips. Auf dem zurzeit sehr lukrativen Markt für KI-Chips führt mit großem Abstand Nvidia.
Während in Magdeburg eine Hightech-Zukunft platzt, wird an Deutschlands Schulen gerade diskutiert, ob der Weg in die Zukunft vielleicht zu leicht geworden ist. Immer mehr Jugendliche machen ihr Abi mit einer 1 vor dem Komma. Klingt stark, sorgt aber für Kritik. Der Lehrerverband und Union warnen vor einer Noteninflation und fragen, wird das Abitur gerade entwertet? Dagmar Pepping mit mehr Details.
Stefan Düll, der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, spricht von einer Flut der Einser-Abis. Das Abitur sei zwar nichts, was einem hinterhergeworfen werde, dennoch dürfe an der Qualität nicht weiter herumgedoktert werden, sagte der Pädagoge der Rheinischen Post. Sein Dachverband vertritt ca. 165.000 Lehrerinnen und Lehrer. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Ploss kritisiert, das Abitur werde immer stärker entwertet, wenn immer mehr Schüler Jahr für Jahr bessere Zensuren bekommen. Seine Forderung, die Noteninflation an Deutschlands Schulen müsse gestoppt werden.
Stellt sich die Frage, sind junge Menschen in den letzten Jahren einfach klüger geworden? Oder welche Gründe gibt es für diesen hohen Notendurchschnitt?
In den vergangenen Jahren hatte die Zahl der Einser-Abis, also einem Notendurchschnitt von 1,0 bis 1,9, zugenommen. Ein möglicher Grund für den Trend, die Corona-Zeit. Während der Pandemie hatten viele Schulen Erleichterungen für Schüler eingeführt. In Hessen beispielsweise schafften in diesem Jahr nach Angaben des Bildungsministeriums 5,1% der Schulabgänger eine Abi-Note von 1,0. Der Bildungsexperte der SPD-Bundestagsfraktion Oliver Kaczmarek bezeichnete es als Zeichen zunehmender Durchlässigkeit des Bildungssystems, dass heute mehr Schüler ein gutes Abitur machen.
Die Linke sieht das etwas anders. Wer nichts Substanzielles beizutragen hat, schimpft gerne über Noteninflation, kritisiert die politische Sprecherin Nicole Gohlke.
Fokus Südwest.
Nie wieder still. So lautet das Motto vom CSD in Stuttgart dieses Jahr. Wer morgen in der Stadt unterwegs ist, der kann die Regenbogenfarben gar nicht übersehen. Tausende Menschen ziehen durch die Straßen und zeigen, es geht um mehr als nur eine Party. Der CSD steht für Freiheit, Sichtbarkeit und die Rechte von queeren Menschen. Und das schon seit Tag 1. SWR aktuell hat mit Lars Lindauer, einem Vorstandsmitglied der CSD-Interessengemeinschaft Stuttgart, gesprochen. Er sagt, der CSD ist natürlich eine Party, aber auch eine Demo.
Ich würde sagen, dass der CSD schon immer politischer war, als man ihm das zugesprochen hat vielleicht. Viele sehen ja dann die laute Musik und die Menschen, die da auch feiern und sagen dann, das ist ja alles nur eine Party. Das ist es nicht. Es ist immer eine Demonstration auch. Wir ziehen mit 160 Formationen durch die Innenstadt morgen in Stuttgart. Wir haben danach eine Stunde politische Kundgebung mit vielen RednerInnen aus verschiedenen Teilen der Community und auch außerhalb der Community. Und wir machen dann danach auch ein wenig Party noch, um eben auch das queere Leben zu feiern und sichtbar zu sein. Aber ja, der CSD morgen wird politischer, als er das vielleicht in den letzten Jahren manchmal den Eindruck erweckt hat.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat entschieden, dass beim Christopher Street Day am 26. Juli, also morgen, keine Regenbogenflagge am Bundestag steigen wird. Sie argumentiert, dass der Bundestag politisch neutral bleiben und deshalb auf politische Symbole verzichten müsse. Diese Entscheidung sorgte für viel Wirbel. Kritiker sagen, das sei ein Rückschritt und sende ein falsches Signal an die queere Community. Donald Trump fährt eine klare Linie gegen viele Diversity- und Queer-Rechte. Er kritisiert sogenannte, in Anführungsstrichen, Woke-Programme. Unter seiner Führung wurden Schutzmaßnahmen für queere Menschen oft zurückgenommen, was für viel Kritik sorgt. Auch Unternehmen haben aufgrund dessen ihre Unterstützung zurückgezogen. Die Sponsoren des CSD Stuttgart halten weiterhin an ihrer Unterstützung fest, sagt Lars Lindauer.
Diversität ist auf jeden Fall für die Mehrheit der Unternehmen weiter wichtig. Zumindest ich kann nur für die sprechen, mit denen wir in Kontakt sind. Wir haben das gehört aus Berlin und aus Köln, dass sich da große SponsorInnen zurückgezogen haben oder angekündigt haben, sich zurückzuziehen. Das erleben wir so hier nicht tatsächlich. Wir sind da aber auch klassisch schwäbisch eher konservativ aufgestellt. Das heißt, wir haben sehr viele SponsorInnen, die jetzt aber nicht mit den großen sechsstelligen Budgets dabei sind, sondern eher mit kleineren Budgets dabei sind und dafür aber uns auf sehr sichere, die Finanzierung der Veranstaltung auf sehr sichere Beine stellen.
Wer morgen in und um Stuttgart unterwegs ist, der sollte sich nicht nur auf viel Getümmel einstellen. Die Stammstrecke der S-Bahn wird teilweise gesperrt. Julia Georgi mit mehr Details.
Fast alle S-Bahnen fahren während der Stammstreckensperrung nur noch bis zum Hauptbahnhof oben. Zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Böblingen fahren zusätzlich stündlich Regionalexpresszüge mit Halt in Stuttgart-Vaihingen. In der Stadt fahren Ersatzbusse entlang der S-Bahn-Strecke zu den bisherigen Haltestellen. Die Bahn rät, sich vor Fahrantritt immer zu informieren, weil viele Fahrpläne wegen der Bauarbeiten anders sind.
Nach den Verkehrseinschränkungen in Stuttgart geht es jetzt ins ländliche Birkenfeld. Dort will man künftig besser auf Hochwasser vorbereitet sein und plant eigene Pegel an der Nahe und ihren Nebenflüssen. Wie der Kreis sich dafür Unterstützung holt, weiß Anna-Karina Blessmann.
Katastrophenschutzinspekteur Klein sagte dem SWR, dass auch der Kreis Birkenfeld weitere Pegel brauche, nachdem ein Hochwasser des Fischbachs 2018 große Schäden angerichtet hat. Ein Pegel, der in Idar-Oberstein Hochwasser anzeigt, nütze nichts, wenn dann schon der halbe Landkreis unter Wasser stehe. Für die neuen Pegel will der Kreis 100.000 Euro Fördergeld vom Land beantragen. Die Pegel sollen dann laut Klein auch mit Wetterstationen ausgestattet werden. So sollen möglichst viele Daten gesammelt werden können.
Und dann war da noch.
Beim Online-Dating gehen viele Männer ganz schön optimistisch ran. Das zeigt eine Studie aus Tschechien. Männer swipen nämlich besonders häufig bei Frauen nach rechts, also geben ihnen ein Like, die deutlich mehr Likes bekommen haben als sie selbst. Frauen dagegen zeigen eher Interesse an Männern, die ähnlich viele oder sogar weniger Swipes haben. Am Ende klappt's am besten, wenn beide ungefähr auf dem gleichen Level unterwegs sind. Zumindest laut diesen Daten.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.